Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir haben ja hier wirklich unsere ganzen Freunde, die auch hier bleiben. Ich würde auch niemals aus Chemnitz wegziehen. Ich glaube, da Johann und Lotte auch nicht. Dass wir hier sind, weil wir einfach extrem viele Möglichkeiten hier haben. Gerade als junge Leute, die irgendwas machen wollen. Weil hier gibt's, es ist nicht so teuer, hier zu wohnen. Es gibt nicht alles schon tausendmal. Man kann alles neu machen, neu probieren. Man kann einfach, wenn man hier erzählt, ey, ich hab Bock, das und das zu machen, dann kommen Leute auf einen zu und sagen, okay, wir helfen dir bei der Umsetzung.
Ein Ausschnitt aus dem Podcast Auf Heimatsuche von meiner Kollegin Antran. Chemnitz, die Stadt, die Kulturhauptstadt 2025 wird. Die Stadt, aus der die Band Kummer kommt. Nina Kummer, haben wir da gerade gehört. Sie lebt mit den anderen beiden Bandmitgliedern, mit ihrer Schwester Lotte und dem Bassisten Johann, in dieser Stadt. Und sie wollen da auch nicht weg. Trotz oder gerade auch, weil Chemnitz ein großes Problem mit Nazis hat. Das wird von der Band immer wieder klar benannt und angesprochen. Nina Kummer ist eine von 15 AutorInnen, die im ersten Jahresbericht des Ostbeauftragten ihre eigenen Geschichten erzählen. Zahlen zu bzw. aus diesem Bericht gibt es natürlich auch und die zeichnen ein pessimistisches Bild. Nur 39% der Ostdeutschen sind zufrieden mit der Demokratie. Da lag die Zustimmung vor 2 Jahren noch bei 48%. Aber auch im Westen ist der Wert gesunken, von über 60 auf 59%. 4000 Menschen im Osten und im Westen Deutschlands sind dafür befragt worden. Wir gucken in dieser Ausgabe von der Tag auf den Bericht, auf die Geschichten und natürlich auch auf die Zahlen. Außerdem soll es gehen um den Wiederaufbau, und zwar den Wiederaufbau der Ukraine. Ja, aber Moment. Das Land steckt doch mitten im Krieg. Wer hat denn da Zeit, sich Gedanken zu machen darüber, wie das Land wieder aufgebaut werden kann? Darüber wird schon etwas länger beratschlagt und jetzt werden die Pläne konkreter. In Brüssel hat man sich zusammengesetzt und beraten, wie diese Pläne aktuell aussehen. Mehr Details dazu bei uns. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Auch wenn noch nicht absehbar ist, wann der Krieg Russlands gegen die Ukraine beendet sein wird, es wird bereits nachgedacht. Nicht nur das, es gibt Pläne, und zwar Pläne für den Wiederaufbau des Landes. Öffentliche Gebäude, Privathäuser, Krankenhäuser, Kulturstätten, aber auch Agrarflächen sind zerstört worden. Und bei der ersten Konferenz zum Wiederaufbau in Lugano in der Schweiz im Juli, da hat es mal eine erste Schätzung gegeben, wie viel dieser Aufbau kosten könnte. Und es ist eine Summe genannt worden von 750 Milliarden Euro. Unvorstellbar groß. Allein Deutschland will sich mit rund 425 Millionen Euro beteiligen. Das hat Entwicklungsministerin Svenja Schulze zugesagt. Welche Rolle die EU bei diesem Aufbau spielen wird bzw. will, das kann uns Klaus Remme erklären. Er ist unser Korrespondent in Brüssel. Diese Pläne sind nämlich jetzt etwas konkreter geworden. Klaus, der Krieg läuft seit 7 Monaten mittlerweile. Frieden scheint weit weg zu sein, auch mit Blick auf weitere Annexionen, die Russland morgen offiziell verkünden will. Warum wird trotzdem über den Wiederaufbau nachgedacht?
Na, ich glaube, Mann, und wenn ich sage Mann, dann meine ich die internationale Gemeinschaft, will nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden, Sonja. Es hieß gestern bei der Vorstellung einer Studie des German Marshall Funds hier in Brüssel, in der typisch amerikanischen Art, wie sie manchmal die Dinge auf den Punkt bringen, you have to walk and chew gum at the same time. Also, man muss gehen können und kann gleichzeitig Kaugummi kauen. Es gibt Dinge, die passieren gleichzeitig. Und auch wenn das jetzt etwas leichter klingt, als es bei einem Krieg sein sollte, kein Mensch weiß völlig richtig, wann dieser Krieg endet und auch niemand weiß, wie er enden wird. Es ist aber immerhin möglich, dass er auch schneller endet, als sich viele das möglicherweise vorstellen. Und dann finde ich es nur richtig, dass man sich vorher Gedanken gemacht hat, was danach passieren soll. Ich gebe mal zu bedenken, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs die Gedanken über den Wiederaufbau nicht nach Kriegsende kamen, sondern man sich 1943, als der Krieg noch tobte, anfing, über den Wiederaufbau nicht nur Deutschlands, auch Europas Gedanken zu machen.
Lass uns noch mal gucken auf die Rolle, die die Europäische Union dabei spielen möchte oder wird. Ich zitiere mal kurz Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin. Die hat Mitte Mai gesagt, die Europäische Union steht in der Verantwortung und sie hat auch ein strategisches Interesse daran, beim Wiederaufbau der Ukraine die Führungsrolle zu übernehmen. Zitat Ende. Warum ist das aus Sicht der EU wichtig, da eine führende Rolle zu übernehmen?
Also es geht um eine gewaltige Aufgabe, nicht nur finanziell, sondern auch politisch. Und wir wissen ja, dass das, das Endziel all dieser Bemühungen eigentlich der Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union ist. Deshalb ist es eigentlich nur folgerichtig, dass die Europäische Kommission hier beansprucht, auf dem Fahrersitz sitzen zu wollen. Ob das über die ganze Phase dieses Wiederaufbaus wirklich sinnvoll ist, das bezweifelt zumindest die Studie des Marshall Funds, die jetzt vorliegt. Es wird in den Hauptstädten sicherlich auch darüber nachgedacht, wie und wann was zu erfolgen hat. Aber gerade nach der Konferenz in Lugano im Juli, als die Ukraine ihren Finanzbedarf zum ersten Mal grob angemeldet hat innerhalb eines nationalen Plans für Wiederaufbau und dort diese wirklich beeindruckende Zahl von 750 Milliarden und jetzt lass mich schätzen Dollar, es könnten auch Euro sein, es macht jetzt keinen wirklich großen Unterschied mehr.
Bei den Summen wahrscheinlich nicht mehr, genau.
Bei den Summen und auch bei den Währungsstärken, die wir im Moment sehen. Also es ist eine gewaltige Summe, nur dieser Finanzbedarf der Ukraine, der stieß eben nicht im Juli auf, sagen wir mal, festlegende, bereits entworfene Finanzpläne und Wiederaufbaugedanken der internationalen Gemeinschaft. Das ist, glaube ich, gerade im Entstehen. Wir wissen, dass sich am 25. Oktober in Berlin viele Akteure treffen werden und das Thema Wiederaufbau dann prominent auf die Agenda gehoben wird. Aber dieses Papier des Marshall Funds, der sich sicher auch berufen fühlte, weil er schließlich Marshall im Namen trägt, nämlich den Initiator dieses Wiederaufbaus, der hat eine andere Idee, dass nämlich die EU erst später eine größere Rolle spielt. Das hat damit zu tun, dass man, auch wenn wir auf die Hilfe schauen, die jetzt gerade in Richtung Ukraine fließt, die Amerikaner eine derart dominierende Rolle haben, dass das Argument ist, nein, für die erste Phase dieses Wiederaufbaus nach Ende des Krieges sollte es ein Amerikaner sein, der diese Bemühungen leitet in einer Taskforce, in der natürlich die EU ihre Rolle spielt.
Jetzt hast du eben schon mal kurz gesagt, Klaus, diese Pläne, die entstehen ja auch eigentlich noch. Das ist ja gerade ein laufender Prozess, wenn ich das richtig interpretiere. Trotzdem, gibt es schon was Konkreteres, was du uns sagen kannst? Also schon etwas konkretere Pläne vielleicht trotzdem?
Diese Studie hier betont einerseits, dass natürlich die Gefahr groß ist, dass wenn man jetzt zu viel über Wiederaufbau spricht, es eine Art Ablenkungsmanöver sein kann, weg von den wirklich, und das geben auch die Autoren zu, wichtigeren Aufgabe im Moment, diesen Krieg zu beenden. Mhm. Dem Eindruck wird vehement widersprochen. Aber diese Blaupause, Marshallplan, taugt ja nicht wirklich für dieses Beispiel. Das kann Inspiration sein, aber man hat es ja anders als vor vielen Jahrzehnten, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit einer geradezu umgekehrten Situation zu. Damals gab es einen Hegemon, die Vereinigten Staaten, die versuchten, vielen Ländern den Wiederaufbau zu erleichtern in Europa. Hier ist es ja jetzt gerade andersherum. Wir haben jetzt 70 Jahre später finanzielle Institutionen, politische Institutionen, die geschaffen wurden, die sich beteiligen können. Und wir haben insbesondere eine Vielzahl reicher Nationen, die hier zusammen eine gewaltige finanzielle Aufgabe stemmen können, um einem Land, nämlich der Ukraine, zu helfen. Und auch deshalb wurde vorgeschlagen, dass hier nicht die EU-Kommission zunächst allein die Federführung hat, sondern die politische und finanzielle Führung sozusagen bei den G7, den wichtigsten Industrienationen, liegt, um das, wie sagen die Amerikaner gerne, das Zelt möglichst weit aufzuspannen, damit diese Summe, so gewaltig sie auch ist, zusammenkommt.
Jetzt sprechen wir ja schon über Geld, ne? 750 Milliarden. Ich meine sogar, es war ein Euro, Klaus, nicht Dollar. Aber wie gesagt, da wollen wir jetzt mal nicht so ganz streng sein. Ja. Das ist ja eine unvorstellbar große Menge Geld. Wo soll dieses Geld, was man ja zwangsläufig brauchen wird für den Aufbau, wo soll das denn herkommen?
Man muss es ein bisschen abschichten. Und ich glaube, die 750 Milliarden dürfen in dem Sinne dann auch nicht abschrecken. Die Summe, die aus Kiew genannt wurde, die umfasst eigentlich alles, was an Ausgaben da ist, von heute bis zum Jahr 2032, um die Ukraine auf moderne, vitale, lebensfähige Füße zu stellen. Und es ist völlig klar, dass ein Großteil dieser Summe aus Mitteln kommt, die dann in der Ukraine bezahlt werden, erwirtschaftet werden und durch privates Kapital. Das heißt, wenn wir jetzt über die Aufgabe reden, wie kann die internationale Gemeinschaft helfen, etwa zunächst einmal durch öffentliche Gelder diesen Wiederaufbau zu beginnen, dann sind das nicht annähernd 750 Milliarden. Die Ukraine selbst hat zum Beispiel die Schäden an der kritischen Infrastruktur auf zurzeit etwa 120, 130 Milliarden beziffert. Und die Summe, über die wir reden, die dürfte irgendwo dazwischen liegen. Und wenn wir jetzt einfach nur um des Arguments und des Gesprächs wegen vielleicht einmal 300 Milliarden veranschlagen, aufgeteilt auf eine Vielzahl von Staaten, die sich beteiligen über eine Vielzahl von Jahren, in der diese Zahlungen fällig sind, dann sind das Zahlungen, die weit unterhalb von 1% einer Wirtschaftsleistung eines Landes fallen. Und insofern wird argumentiert, sind diese Zahlungen machbar, insbesondere weil es ja im eigenen Interesse ist, diese Ukraine zu modernisieren, zu demokratisieren.
Wer legt denn dann eigentlich fest, vielleicht sagen die Pläne ja auch etwas dazu, wie und wohin dieses Geld dann zuerst fließt? Du hast ja gerade zum Beispiel schon die kritische Infrastruktur erwähnt. Ich denke zum Beispiel an so Sachen wie Krankenhäuser, auch die sind ja zerstört worden. Und auch da wäre es natürlich wichtig, dass man die wieder möglichst schnell ans Laufen kriegt.
Das ist wohl wahr. Krankenhäuser betreffen eindeutig die kritische Infrastruktur, die im Moment so sehr gelitten hat in den letzten 8 Monaten. Und wenn ich diesen Plan hier, den ich vor mir habe, auf 50 Seiten neben den nationalen Wiederaufbauplan, den Kiew im Juli vorgelegt hat, vergleiche, dann sind da Wörter, die fallen immer wieder auf in der Sequenzierung, also der Abfolge des Wiederaufbaus. Natürlich ist da zuerst die Soforthilfe. Und das betrifft dann den Bereich, den du genannt hast. Nicht nur Krankenhäuser, sondern es sind ja massiv beschädigt und gezielt beschädigt worden Kraftwerke, Stromnetze, Wasserversorgung, die Gasinfrastruktur und natürlich zahllose Häuser. Also da, wo die Ukrainer wohnen und die Ukraine dann für sie zu einem lebenswerten Raum macht. Das ist etwas, das an den Anfang gestellt werden muss. Und dann geht es über die Stichworte Wiederaufbau des Landes, Modernisierung des Landes. Da kommt dann der Slogan, den wir hier in der EU-Zentrale in Brüssel häufig hören, Build Back Better, dass man also die Wiederaufbaubemühungen gleich mit dem Gedanken von Digitalisierung, Modernisierung, Ökologisierung verbindet. Die tauchen da auf. In einer letzten Phase geht es dann eigentlich um die Vollendung der Verhältnisse, die zu einem EU-Beitritt führen.
Was ist denn eigentlich mit Ländern wie Polen? Also wir wissen, die unterstützen die Ukraine in dieser Zeit sehr stark. Auf der anderen Seite brauchen die ja auch selbst EU-Mittel. Ist es ein schwieriger oder wird es ein Problem oder kann man das schon einschätzen?
Ich glaube, das wird eins. Also ich habe mich das auch gefragt in den letzten Tagen. Ich war die letzte Woche in Polen bei einer Journalistenreise und habe mir im Osten des Landes angeschaut, wie es um die Transformation steht. Also weg von fossiler Energie in den traditionellen Industriereviren in Polen, rund um Katowice meinetwegen. Und ich habe begriffen, wie sehr diese Transformation noch im Entstehen ist, also voll im Laufen ist und natürlich auf Hilfe aus Brüssel, aus der EU angewiesen ist. Jeden Euro kann man nur einmal ausgeben. Und auch wenn wir es im Baltikum und in Polen, wie du sagst, mit Ländern zu tun haben, die vehement auf die Unterstützung Polens drängen und die eigene Risiken gegangen sind, wie Polen zum Beispiel, die ganz früh den Import russischer Kohle verboten haben, nicht wissend eigentlich, wie sie denn dann durch den Winter kommen sollen. Das sorgt jetzt gerade für sehr viel Mühe. Also trotzdem die Ukraine unterstützt haben. Wenn das aber jetzt auf lange Sicht dazu führt, dass hier Konkurrenz entsteht was die Mittelverwendung angeht, dann muss man sich die Frage stellen, wie durchhaltefähig diese politische Unterstützung für die Ukraine nach Kriegsende ist. Das gilt übrigens nicht nur, Sonja, für die Länder in der EU, die auf Transformation angewiesen sind und auf Hilfszahlungen, sondern auch Länder wie die Amerikaner. Mhm. Wir werden bald Zwischenwahlen haben. Stellen wir uns vor, die Republikaner werden das Repräsentantenhaus übernehmen. Und dann stellt sich schnell die Frage, ob die massiven Hilfszahlungen der Amerikaner an die Ukraine anhalten werden.
Worum ich werbe, ist, dass wir von den Klischees zu Ostdeutschland wegkommen und den Blick auf die Veränderungen in den vergangenen 32 Jahren, die dieses Land, die gesamte Bundesrepublik Deutschland ausgemacht hat und verändert hat, in den Blick nehmen.
Carsten Schneider ist das von der SPD. Er ist der Ostbeauftragte der Bundesregierung und hat gestern seinen Jahresbericht vorgelegt. Den letzten gab es vor 2 Jahren. Insgesamt, sagt Schneider, sei der Osten im Aufwind, zumindest grundsätzlich gesprochen. Diese Einschränkung macht er dann doch. Wenn man dann auf den Deutschlandmonitor innerhalb des Berichts guckt, dann versteht man diese Einschränkung auch. Denn die Zahlen zur sinkenden Zufriedenheit mit der Demokratie, die stimmen dann doch eher pessimistisch. Und als ich unseren Landeskorrespondenten Henry Bernhard heute Vormittag angerufen habe, um zu fragen, ob er mit mir übers Thema spricht, hat er direkt gesagt, ja, klar, gerne. Soweit stimmt's, Henry, ne?
Ja.
Okay, gucken, ob der Rest definitiv auch noch stimmt. Und du hast dann aber noch ergänzt, aber lass uns bitte nicht nur über Zahlen sprechen, sondern auch über die Geschichten, die in diesem Bericht eben ihren Platz finden. Und das wollen wir jetzt machen. Hallo Henry erstmal. Grüß dich.
Hallo Sonja.
Schön, dass wir sprechen können. Henry, dann lass uns erstmal gucken auf diesen Bericht. Ich finde eigentlich schon die Überschrift ganz interessant. Die lautet Ostdeutschland, ein neuer Blick. Was ist denn neu jetzt an diesem Blick, bei diesem Jahresbericht?
Es ist mal nicht der Blick aus dem Osten, aus der Bundeshauptstadt mit klaren Zahlen und Fakten, was alles gut läuft, sondern es ist eher ein Blick aus dem Osten heraus auf sich selbst. Die Frage, wie sehen sich die Ostdeutschen selbst, ihre Lebenssituation, ihre Chancen? Und der Osten wird mal nicht auf der Folie des Westens als quasi defizitäres Deutschland betrachtet, sondern als ein anderes Deutschland. Und das fand ich sehr interessant.
Und wie ist denn dann der Blick auf sich selbst? Wie bewertest du das?
Also Carsten Schneider hat ja mal nicht die Beamten rangelassen, die jede Veränderung im Einkommen, in den Wanderungsbewegungen, in Industrieansiedlungen und so weiter mit der Lupe in der Hand vermessen, sondern sehr verschiedene Menschen gucken in 15 Essays und Interviews auf diese Frage und sie werden zu ihrem Leben befragt oder erzählen von ihrem Leben. Also es ist eben, es sind viele Junge dabei, es ist mal nicht der Opa, der von der Revolution 89 erzählt. Es sind 13 Ostdeutsche, ein Westdeutscher, der im Osten lebt und Irina Scherbakowa, von eine Russin von Memorial, eine Menschenrechtlerin, die ja gerade in Thüringen im Exil ist. Und die erzählen ihre Geschichten, wie sie den Osten, wie sie ihr Leben hier sehen.
Also das heißt, es wird in diesem Bericht eben da auch ein gewisser Platz einfach eingeräumt. Was sind das denn für Geschichten oder was findest du so bemerkenswert an denen? Weil ich weiß, dass du mir im Vorgespräch schon gesagt hast, über die würde ich gerne mal sprechen, weil das finde ich wichtig.
Sie sind sehr unterschiedlich und das ist das Schöne. Also wir hören zum Beispiel 2 Oberbürgermeister sehr unterschiedlicher Städte, Weißwasser und Magdeburg. Der Oberbürgermeister von Thorsten Pötsch in Weißwasser, mit dem ich letztens auch selbst gesprochen habe, spricht über Transparenz in der Politik. Er sagt, wir müssen viel mehr Dinge erklären, wir müssen ansprechbar sein. Der stellt sich alle paar Wochen mit seinem Format Gerüchteküche ein paar Stunden auf dem Marktplatz und ist ansprechbar für die Bürger. Die können mit allem kommen, ja. Und er wirbt da einfach um Vertrauen. Und er sagt auch, es hilft nichts, hier Geld abzuwerfen für irgendwelche Projekte, die sich Leute in Berlin erdacht haben, sondern wir müssen die Menschen mitreden lassen. Das Gegenteil davon quasi ist die Oberbürgermeisterin von Magdeburg, Simone Boris. Da geht es um die Ansiedlung von Intel dort, die ja quasi Milliarden in die Gegend, ja. Genau, ein Chipproduzent, der Milliarden in die Gegend bringen wird. Und sie erklärt, wie ihre Stadt fit werden soll für Intel, also mit mehrsprachigen Speisekarten, mit 2-sprachigen Gymnasien, mit Sprachenkindergärten, dass man also auch bereit ist für Leute, die von anderswoher kommen. Und hier erfährt der Leser West, zumindest der, auch mal nebenbei, dass weder Magdeburg noch Chemnitz einen ICE-Halt hat, ja, was ja auch nicht besonders stark ist für eine Stadt, die irgendwie in die Zukunft kommen will. Hm. Wir sind ja gerade bei Chemnitz hier auch ein Text von Nina Kummer, die genau. Sängerin von Blond aus Chemnitz, die sagte, ihre Freunde, die wollten nach dem Abi eigentlich nur raus aus dieser Stadt, aus dieser Drecksstadt, in der es nichts gibt, außer alte Nazis, Apotheken. Sie aber ist geblieben, sie wollte bleiben, sie fand dort viele Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten und schreibt darüber, und das finde ich sehr, sehr schön. Und es geht in anderen Texten auch um das Potenzial der Wendekinder, die halt auch sehr stark sein mussten, weil ihnen 1990 die Orientierung weggebrochen ist, sowohl die von den Eltern als auch die von den Lehrern. Es geht um Fußball im Osten, die ja meist in der vierten Liga spielen. Es geht um das fast schon Innovationsfieber in Jena, wo sich immer mehr Firmen ansiedeln und wo die wirtschaftliche Transformation nach 89 wirklich gelungen ist. Es geht aber auch um Rostock-Lichtenhagen, das Pogrom vor 20 Jahren. Es gibt auch noch einen Blick noch weiter zurück in die letzten Kriegsmonate, 45, um Sterben und Vergewaltigung und die Traumata und auch das Schweigen danach, was ja auch quasi den Menschen immer noch eingeschrieben ist, ja. Und es gibt auch noch über Irina Scherbakowa, sie schreibt über das hohle Pathos der sowjetischen Siegerdenkmäler im Osten. Und da schreibt sie recht interessant, finde ich, man stellte sich auf die Seite der Sieger und verdrängte damit die eigenen traumatischen Erfahrungen. Und das ist natürlich auch wieder so ein Verweis auf die Haltung vieler Ostdeutscher zum Krieg Russlands in der Ukraine. Also ich habe das alles mit sehr, sehr großem Gewinn gelesen. Das Einzige, was ich daran bemängeln könnte, dass es etwas Brandenburg-lastig ist.
Und diese Stimmen, die berichten eben da, du hast es gerade schon gesagt, von Ideen, von Neugründungen. Es geht um Kreativität, dass man sich da ausleben kann. Wo beziehungsweise wie macht sich das denn ganz konkret bemerkbar? Also ich meine jetzt nicht diese ganz großen Firmen, die hingekommen sind in die unterschiedlichen ostdeutschen Bundesländer, auch hast du ja gerade schon erwähnt, ne? Intel, Tesla, sowas, sondern eher so die kleineren, regionaleren, kommunaleren Projekte vielleicht, die ja auch unheimlich wichtig sind.
Da ist von einigen Projekten die Rede, die teilweise wirklich ganz berührend sind. Da ist die Rede von einem Theater in einem 19-Einwohner-Dorf an der Oder. Da haben sich Leute niedergelassen, die dort ein Theater gegründet haben, ein freies Theater. Und dann sind Leute zu ihnen gekommen. Danach ist dort eine Gastronomie entstanden. Da sind Übernachtungsplätze entstanden und alles hängt dann quasi an diesem Theater dran. Da wurde auf ganz kleiner Flamme mit sehr viel Engagement erstmal was aufgebaut. Und das ist eigentlich so dieser Geist, das hat mich erinnert an so ein Lied von Gerhard Gundermann, Niemandsland, sieh dir all die schönen Sachen an, die kann man alle noch gebrauchen und was man wirklich nicht mehr essen kann, das lässt sich doch noch rauchen, ja. Also das ist einerseits die Freiheit und auch die Möglichkeit und der Raum, auch was auszuprobieren. Dann gibt's einen Text über die Wiederbelebung von Buko vor den Toren Berlins als Ausflugsort. Da sieht man, es begann quasi immer mit dem Mut Einzelner, die irgendwo einen Pflock eingerammt haben und gesagt haben, ich probiere hier jetzt was. Und danach kamen andere hinterher. Das muss natürlich nicht gut gehen, das kann auch scheitern, aber es hat auch mit Selbstermächtigung zu tun, mit Selbstvertrauen. Und das war ja was den Leuten gerade in den 90ern, in den Nullerjahren sehr, sehr oft gefehlt hat.
Wo du gerade schon die Selbstermächtigung ansprichst, ich glaube, die hat auch Carsten Schneider nochmal genauso benannt, als er diesen Bericht vorgestellt hat. Warum ist dieser Punkt so wichtig oder was steckt alles mit drin aus deiner Sicht?
Ja, wenn wir mal von 1990 ausgehen, ja, die Mauer ist offen, die Leute sind frei, sie werden nicht mehr politisch unterdrückt. Das war natürlich für viele eine große Chance, gerade für meine Generation. Ich war damals 20, für mich war das nur Chance und nicht anderes, ja. Mhm. Aber ich habe natürlich gesehen, viele Ältere, die ihre Arbeit verloren haben, die unsichere Verhältnisse ihren Arbeiten hatten. Und da ist ihnen sehr viel Selbstvertrauen verloren gegangen. Auch wenn man aus dem Osten kam, hat man das auch nicht unbedingt laut gesagt, sondern hat erstmal den Mund gehalten. Und mir haben das auch schon viele gesagt, auch Jüngere, deutlich Jüngere, die gesagt haben, ich habe immer versucht, dass keiner merkt, dass ich aus dem Osten kommt. Und das hat viele Leute bedrückt, und mit dem Aufschwung Ost, der in den letzten Jahren schon stattgefunden hat, mit deutlich geringerer Arbeitslosigkeit auch, hat sich da auch was gedreht, und auch mit der Thematisierung des Ostens, nicht nur als Defizitland, sondern auch als Land, wo was passiert. Und da entsteht quasi auch eine Gesellschaft, die lernt, sich selbst wahrzunehmen und auch selbst Dinge in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Und das spricht aus sehr vielen Texten. Aber es ist natürlich sehr mühsam und immer sehr individuell und hängt immer an den einzelnen Leuten, die da die Sache in die Hand nehmen.
Jetzt müssen wir doch nochmal auch über ein oder zwei Zahlen sprechen, Henry. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, also die Zufriedenheit mit der Demokratie ist ja in beiden Landesteilen gesunken, also sowohl im Osten als auch im Westen. Im Osten liegt diese Unzufriedenheit bei 39%. Wie erklärst du dir das? Ich frage das natürlich auch, weil du bist unser Landeskorri für Thüringen, deine Homebase ist Erfurt, du bist regelmäßig mit den Menschen in Kontakt, du sprichst mit ihnen. Welches Bild spiegeln die dir denn wieder?
Das ist ja erstmal die Frage, wer wird befragt und wonach differenziere ich? Weil du hast ja diese Zahl genannt, 39%, und im Westen sind es weniger, die unzufrieden sind mit der Demokratie. Wir könnten natürlich auch anders differenzieren. Wir könnten nach Bildung differenzieren, nach Einkommen, nach männlich-weiblich, nach jung oder alt, nach guten oder schlechten Rentenaussichten. Und da würden wir auch sehr ähnliche Unterschiede bekommen in der Betrachtung der Demokratie. Und wir haben natürlich zwischen Ost und West gerade beim Einkommen und der gesellschaftlichen Stellung, beim Vermögen, bei Renten, Immobilienbesitz, enorme Unterschiede zwischen Ost und West. Und das sieht man dann auch in der Statistik. Davon ist auch die Einstellung zur Demokratie abhängig. Und diese Ängste und das Misstrauen kochen natürlich auch schneller hoch, wenn die Leute keinen Polster, keine Reserven haben. Und das gilt ja für Privatleute wie auch für Firmen. Und man sagt ja immer, im Aktienmarkt ist die Zukunft in den Preisen immer schon mit drin. In den Existenzängsten ist das auch. Also es geht nicht nur um die Erfahrung, die die Leute gerade machen, sondern auch um die Ängste in der Zukunft. Und man muss wirklich dazu sagen, auch noch bei diesen Ängsten, die Ostdeutschen haben ja die Erfahrung, dass sich über Nacht alles ändern kann. Das haben die im Westen nicht mehr. Ja? Aber im Osten ist diese Erfahrung da. Und das ist das einen Angst, dass sich über Nacht alles anders ändert. Und es ist das andere Hoffnung. Das sind die Leute, die auf der Straße gehen und sagen, das System muss weg, die Regierung muss zurücktreten, ohne irgendein Konzept für danach zu haben. Und dann müssen wir auch noch sehen, diese Abkehr von der Demokratie, die sehen wir vor allem bei schlecht ausgebildeten und schlecht verdienten Männern zwischen 35 und 50. Und wir müssen uns fragen, wer ist seit 45 bis heute eigentlich immer noch im Osten geflohen oder später dann gegangen? Es waren die Wagemutigen, die Freiheitsliebenden, Unternehmungslustige, Hoffnungsvolle, Gebildete, Ausgebildete. Und nach 1990 sind auch noch viele junge Frauen gegangen. Und damit gingen potenzielle Partnerinnen und auch die Zukunft der Region. Und die befragt werden, das sind dann auch die geblieben sind.
Henry, dann danke, dass ich mit dir über das Thema sprechen konnte. Und bis bald im Podcast.
Gern doch. Tschüss.
Der Tag von heute, vom 29. September. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Danke fürs Zuhören. Hier begrüßt Sie morgen mein Kollege Jasper Barenberg. Ich freue mich aufs Wiederhören. Bis bald. Sonja Meschkat mein Name. Tschüss.